Vielleicht waren einige von euch erstaunt, dass das Keep It nur schwarz-weiß ist. Das hat einen Grund. Unser Fotokopierer ist kaputt. Und der neue kommt erst in 14 Tagen. Und als ich das festgestellt habe, habe ich gewusst, hier hinten haben wir einen Kopierer, der macht schwarz-weiß, nehme ich den. Und als das dann mit dem Thema dazu kam, habe ich gedacht, da mache ich gleich noch die schwarze Schleife drauf. Die schwarze Schleife, die ist ja als Trauerzeichen gedacht. Und ihr kennt dieses Symbol vielleicht in verschiedenen Farben. Je nachdem, um was es geht, Brustkrebs oder so, hat das eine andere Farbe. Das ist das Zeichen der Trauer. Wir werden heute das Thema von Judas anschauen. Und es ist ein nicht ganz einfaches Thema. Und ich hoffe, es gelingt mir, das wirklich auch euch gut rüberzubringen. Die Frage, die dahinter steht, ist die, kann man durch Suizid verloren gehen? Eine Frage, die ihr euch selber beantworten könnt, seid ihr schon mal von einem Suizid betroffen gewesen? Aus eurer Nachbarschaft, aus eurer Verwandtschaft? Habt ihr vielleicht selber einmal schon daran gedacht, das Leben wegzuwerfen? Und wie bist du damit umgegangen? Ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie das wäre, einfach das Leben abzuschließen. Und wer von euch hat nicht selber schon einmal daran gedacht, nicht mehr leben zu wollen? Dieses Thema, denke ich, betrifft uns alle und betrifft uns immer wieder. Betrifft uns vor allem auch dann, wenn wir älter werden und unser Leben schwieriger wird. Ich weiß, dieses Thema hat man nicht gerne. Und für mich ist das ein Grund, mich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen. Wir sind ja in einer Serie, die Themen anschaut, zwischen Ostern und Pfingsten. Und ihr müsst einfach vielleicht das euch nochmal bewusst werden, das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Christus war gekreuzigt, die ganze Hoffnung ist verloren gegangen. Einige haben behauptet, er sei auferstanden, einige haben ihn gesehen. Ich denke, bis ans Ende, bis zur Himmelfahrt, haben ihn wahrscheinlich alle gesehen. Aber in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist Depression, eigentlich eine große Depression. Hoffnungslosigkeit, da kommen wir noch darauf zurück dann. Seit über 14 Tagen bin ich dabei, dieses Thema für mich vorzubereiten. Einen großen Teil habe ich ganz am Anfang gemacht. Und währenddem ich in den letzten Tagen so einfach meiner Arbeit nachging und die Zeitung gelesen habe und meine E-Mails beantwortet habe, ist mir dieses Thema immer wieder hervorgestochen. Einige von euch haben vielleicht den Artikel in der Zürichsee-Zeitung gelesen über Suizid. Da war ein Artikel. Ich bekomme regelmäßig ein E-Mail von der Frau von Rick Warren, vielleicht kennt ihn einige, ein bekannter amerikanischer Pastor. Seine Frau schreibt regelmäßig so E-Mails zum Thema, also auf Englisch heißt es eben komisch, das heißt who passes the pastor, das heißt wer schaut den Pastor, eigentlich etwas locker übersetzt. Und da war in der Nummer dem Brief, den ich am Donnerstagmorgen früh bekommen habe, auch das Thema Suizid. Einer ihrer Pastoren hat sich das Leben genommen und ihr eigener Sohn hat sich vor bald 8 Jahren das Leben genommen. Als Jugendlicher, weil er nicht mehr aussah. Dann bin ich vor einigen Tagen darauf gestoßen, dass unser lieber Florian Sondheimer, der ja unser, sag mal, Bewegungslehrer ist, ein YouTube gemacht hat zu diesem Thema und das online gestellt hat, glaube ich, am Dienstag. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut mal YouTube, Florian Sontheimer und Selbstmord. Dann kommt dieses Film oder Film als Belehrung. Möchte ich euch herzlich empfehlen, wenn euch dieses Thema interessiert. Und was für mich auch wichtig geworden ist, das ist nicht nur ein Thema für Menschen, die sozial am Rand stehen und nicht mehr mit ihrem Leben zurechtkommen oder die ganz, ganz Reichen, die Stars, sondern es ist ein Thema, das uns alle angeht und von denen auch Pastoren, Missionare nicht ausgenommen sind. Und auf jeden Suizid gibt es immer ganz, ganz viele Menschen, die davon betroffen sind. Und darum sind viele von uns, ich denke alle von uns, irgendeinmal von einem Suizid betroffen, auch wenn wir ihn nicht selber begehen. Für mich ist es wichtig zu sehen, dass das Leiden der Menschen, die einen Suizid begehen, unendlich groß ist. So groß, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Das Leiden aber, das sie verursachen, bei denen, die zurückbleiben, ist in der Regel noch unendlich viel größer. Und wir haben heute Muttertag. Ich denke, das ist eine Mutter, die sieht, wie ein Kind sich das Leben nimmt, beziehungsweise das feststellen muss, das geht unter die Haut. Und darum möchte ich heute über dieses Thema reden, weil es ein wichtiges Thema ist. Und weil es wichtig ist für uns auch zu wissen, was die Bibel dazu sagt. Und ich möchte das nicht leicht nehmen. Ich weiß, es ist für mich und wahrscheinlich auch für euch ein eher unangenehmes Thema. Und vielleicht werden am Schluss auch Fragen noch offen sein. Und darum möchte ich das jetzt schon einschieben. Ich werde am Schluss des Gottesdienstes am Schluss der Predigt die Möglichkeit geben, wenn ihr Fragen habt, diese zu stellen. Dann habt ihr aber auch die Möglichkeit, dann auf mich selber zuzukommen, nach dem Gottesdienst am Café. Oder ihr könnt mir auch ein E-Mail schreiben dazu, wenn ihr irgendwo denkt, ihr seid nicht einverstanden damit, das könnte ja sein. Oder wenn ihr Fragen habt. Weil mir ist es sehr wichtig. Aber wir gehen jetzt mal in die Geschichte in der Bibel, die ich herausgenommen habe, um da ein Stück weit aufzuzeigen. Es geht um biblische Fakten und schlussendlich um die Frage der Schuld. Und ich habe mir dazu herausgesucht die Geschichte von Petrus und die Geschichte von Judas. Und eigentlich schauen wir die Geschichte von Judas an. Die Geschichte von Petrus, die ist nur, um quasi eine Parallele dazu zu haben, um herauszufinden, um was es wirklich geht. Geschichtliche Fakten also. In allen vier Evangelien finden wir die Festnahme von Jesus Christus in Jerusalem. Im Garten Gethsemane, wo die Tempelpolizei gekommen ist und Jesus gefangen genommen hat und ihn anschließend dann, wie er vor Gericht gestellt wurde und gekreuzigt wurde. Finden wir in allen vier Evangelien. Und Judas war der Einzige, jetzt komme ich etwas in die Geschichte herein, aber vielleicht hilft euch das, war der einzige Judäer von den Aposteln. Alle anderen, die kamen aus Galiläa. Der Judas, der war ein Judäer. Also er hatte eine andere, wie soll ich sagen, nicht Nation, aber er kam aus einem anderen Kanton, würde man sagen. Und er war auch einer, der sich zu den Zeloten gezählt hat. Jetzt muss ich das kurz erklären. Zeloten waren Freiheitskämpfer oder Terroristen, je nachdem, woher man schaut, oder? Die haben erwartet, dass der Messias kommt und die Römer aus dem Land schmeißt. Übrigens war er nicht der einzige Zelot. Es gab noch einen Simon der Zelot, der ist auch aufgeführt. Die beiden waren also zwei Zeloten in der ganzen Jüngerschaft drin. Und ob die anderen Sympathien hatten für diese Zeloten, ist nicht ganz auszumachen. Ich könnte mir das schon noch vorstellen, dass da noch einige waren, die Sympathien gehabt haben. Weil ich denke, es war keiner der Jünger, die Sympathien gehabt haben für die Römer. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Und Ich möchte euch jetzt einen kurzen Text lesen aus Lukas 22, Vers 35 bis 38. Und da steht: Jesus sagte zu ihnen: Als ich euch aussandte ohne Geldbeutel und Sack und Schuhe, hat es euch an nichts gefehlt. Ich sage aber nichts. Er sagte aber zu ihnen: Aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, nehme ihn mit, wer einen Sack hat, desgleichen, und wer nichts hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dieses Schriftwort muss an mir erfüllt werden: Um zu dem Missetäter wurde er gerechnet. Das war die Aussage. Aber auch das, was mir widerfährt, hat ein Ende. Sie sagten: Herr, hier sind zwei Schwerter. Und er sagte zu ihnen: Lass das genug sein. Ihr kennt diese Stelle vielleicht. Es ging ganz kurz vor der Kreuzigung darum, dass sich die bewaffneten. Und wir wissen ja, Petrus hat dann den Malchus das Ohr abgeschlagen, oder? Und die haben sich also hier bereit gemacht. Warum? Sie haben erwartet, dass jetzt eben die Herrlichkeit kommt. Das haben alle der Jünger erwartet. Sie sind jetzt 3 Jahre unterwegs gewesen. Jesus hat mit ihnen bereits das Abendmahl gefeiert. Sie haben schon erwartet, dass jetzt etwas dann losgeht. Und was macht Petrus? Petrus kauft eben, sag mal, verkaufte seinen Mantel wahrscheinlich oder irgendwas ich was, und er kaufte auf jeden Fall ein Schwert und er hatte ja auch eines dabei dann im Garten Gethsemane. Und was macht Judas auf dieses Wort hin? Also macht euch bereit, bewaffnet euch. Beide haben erwartet, jetzt geht etwas in der Geschichte dann los. Und Judas macht es auf seine Weise. Ihm hat das zu lange gedauert. Immer da von diesen frommen Reden und dass Jesus vom Reich Gottes geredet hat. Und nie hat er sich erhoben gegen die Staatsgewalt. Und Judas geht hin und verrät Jesus, um ihn zu forcieren, dass er endlich dieses neue Reich aufbauen wird. Wie reagiert Jesus darauf? Bei Petrus sagt er mit diesen 2 Schwertern, das ist genug. Bei Judas sagt er, geh hin und mach es, was du dir vorgenommen hast. Das sind meine beiden Parallelen. Gleicher Auftrag, sich vorzubereiten auf die Zeit, die da kommt. Die Auswirkung, eben Judas verrät ihn, Petrus kauft die Schwerter, aber Petrus ist auch der, der dann Christus verleugnet. Und beide sind mit ihrer Erwartung, dass jetzt das Reich Gottes anbricht, gescheitert, enttäuscht. Jesus hat sich nicht provozieren lassen durch die Schwerter von Petrus, und sie fallen plötzlich in die Situation der Unterlegenen. Sie haben keine Kraft mehr. Christus zeigt sich nicht, wie sie erwartet haben. Christus wirft die Römer nicht aus dem Land. Und auch der Plan oder die Idee von Judas ist nicht aufgegangen. Jesus hat sich nicht manifestiert. Ich denke, Judas hat erwartet, dass Jesus, wenn er da dann kommt und so mit dem Kuss, dass er dann so wie ein Superman die Sache erledigt. Wie gehen diese beiden enttäuschten Menschen um mit dem, was ihnen passiert ist? Judas reut es. Er versucht es gut zu machen, indem er das Geld zurückbringt und sagt: Lass uns erneut dealen. Lasst diesen Jesus frei wahrscheinlich. Die wollen das Geld natürlich nicht. Es gab eine Abmachung. Wir haben unseren Teil eingelöst. Du hast das Geld bekommen. Wir haben den Jesus gefangen genommen. Damit ist das Geschäft abgeschlossen. Es gibt keinen Grund, dahinter zurückzugehen. Und auch die Reue, die Judas hat, führt ihn nicht zu Jesus, sondern führt ihn eben zu den hohen Priestern. Und schlussendlich dann nimmt er sich das Leben. Er bekennt den hohen Priestern, aber das hilft ihm nichts. Bei Petrus läuft das etwas anders. Er hat geleugnet, er hat reingeschlagen. Es reut ihn. Er versucht, Jesus nahe zu sein, so gut das eben geht. Aber es klappt nicht, weil ihn da die Mägde verraten und so weiter. Und ein wenig später, als Petrus und Jesus wieder zusammenkommen, fragt Jesus ihn: Hast du mich lieb? Und Jesus sagt ihm, und Petrus sagt ihm: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist ein großer Unterschied. Entschuldigung. War Judas ein echter Jünger von Jesus? Ich denke schon. Er war Kassier. Er gehörte zu den Zwölfen. Er war eigentlich immer, fast immer dabei. Er war eingeladen zum Abendmahl. Und was ist der große Unterschied zwischen Judas und Petrus? Judas wollte es selber wieder gut machen. Petrus hat Reue gezeigt und bekannt und auch gesagt: Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Johannes 21, müsst ihr das vielleicht mal nachlesen, Johannes 21, 17. Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Kommen wir zum Thema Suizid. Was bedeutet das für uns? Was ist unsere Umsetzung? Eine erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Suizid Sünde? Ja. Kann eine Sünde vergeben werden wie Suizid? Ja. Es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, oder? Wenn wir dem Wort Gottes glauben wollen. Was ist eigentlich Suizid? Woher kommt dieser Name? Suizid kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich sich selber erschlagen, also wörtlich übersetzt. Aber das hat heute so viele Varianten und Möglichkeiten, dass es manchmal recht schwierig wird. Und im deutschen Sprachgebrauch haben wir da zum Teil relativ feine Abstufungen. Wir unterscheiden zwischen Freitod, also dass wir zulassen, dass unser Körper stirbt, durch das, dass wir zum Beispiel keine lebensverlängernden Maßnahmen zulassen oder dass wir den Tod in Kauf nehmen, weil wir uns, ich sag mal, auch ungesund ernähren. Also Alkoholsucht kann auch eine Form von Suizid sein, genauso wie Rauchen oder andere Dinge, Drogen. Wir nehmen es in Kauf, dass wir sterben. Grundsätzlich nehmen wir alle das ja in Kauf, dass wir eines Tages sterben, oder? Die Frage ist nur, machen wir das aktiv oder passiv? Und dann haben wir den Selbstmord. Da, das Wort tönt schon sehr hart, dem Leben gewaltsam ein Ende zu setzen. Und ich habe da eine ketzerische Frage, die habe ich übrigens im Bible Discovery schon gestellt. Hat Jesus nicht auch eine Art Selbstmord begangen? Also er hatte ja nicht so direkt dem hohen Priester antworten müssen, als die Frage kam, ob er der Messias sei und er einfach sagt: Du sagst es. Also Jesus hat sich dadurch seine Aussagen schon ein Stück weit auch, ich sag mal, selber in Gefahr gebracht. Aber es geht um die Wahrheit. Wir finden dieses Problem übrigens an ganz vielen Stellen der Kirchengeschichte, bei praktisch allen Märtyrern. Wenn die sich etwas diplomatischer ausgedrückt hätten, oder? Oder geschwiegen hätten, statt einen frechen Mund zu haben, wären sie unter Umständen mit ihrem Leben davongekommen. Geschichte von Stephanus in Apostelgeschichte. Wir haben das angeschaut, gell, Deborah? Der hatte schon freche Schnur, sagt man auf Zürich-Deutsch, oder? Der hat ihnen schon gesagt, wo der Bartli den Most holt. Und ihnen, sie provoziert also, wenn wir das ganz genau anschauen. Aber es war immer die Wahrheit dahinter. Und so finden wir das ganz oder sehr oft in der Bibel und in der Kirchengeschichte, wenn es um die Wahrheit ging, dass Menschen dann als Märtyrer gestorben sind, weil sie halt klar zur Wahrheit gestanden sind. Übrigens, in der Bibel gibt es ganz viele Texte zu Selbstmördern oder Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben. Ich möchte nur einige aufzählen: Abimelech, der Saul, der Waffenträger von Saul, Atipohel, Siri, Judas. Auch Hiob war in der Gefahr. Ihr kennt die Geschichte von Hiob, als seine guten Freunde ihm sagen: Fluche deinem Gott und nimm dir das Leben. Also dieses Thema finden wir sehr oft in der Bibel. Wie geschieht der Suizid? Das gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die sich freiwillig ihr Leben opfern für andere. Ich denke da an Jesus in erster Linie. Aber wir finden auch Beispiele, zum Beispiel während des Zweiten Weltkrieges, in den KZs, dass Menschen ihr Leben für andere hingegeben haben, die freiwillig aus dem Leben geschieden sind, so eine Art Freitod. Ich nehme meinen Tod in Kauf, weil ich mein Leben für einen anderen gebe oder weil ich auf eben lebensverlängernde Maßnahmen verzichte. Und es gibt auch eine andere Möglichkeit für den sogenannten Freitod, wenn ich mich eben zurückziehe, für mich alleine sein möchte. Und ich habe für mich da das Stichwort Elefantenfriedhof aufgeschrieben. Ich möchte einmal auf dem Elefantenfriedhof sterben, wenn ihr versteht, was das meint. Das heißt, dass nicht Schläuche und viele Menschen um mich herum sind, sondern dass ich in Ruhe gehen kann. Die Elefanten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die afrikanischen vor allem, die haben sein Gebiet, wo sie sich zurückziehen zum Sterben und dann ganz alleine für sich das geschieht. Und auch das ist für mich, denke ich, ein wichtiger Teil, dass wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, auch als Christen. Darum ist mir der Elefantenfriedhof eigentlich sehr sympathisch. Brauchen wir keine Schläuche, die uns plagen bis in die letzte Minute. Das wäre Thema Freitod. Da, wo wir bereit sind zu sterben, auch vielleicht unser Leben auch für jemand anders hingeben oder das Leben eben wirklich auch abschließen, im Sinn wie hier, wo es heißt, dann er starb des Lebens satt. Nicht, weil er überflüssig oder überdrüssig war über seinem Leben, sondern weil es so reich war, dass er gefunden hat, jetzt ist genug. Der nächste Punkt ist eben der Selbstmord. Oft sind da Hoffnungslosigkeit und Trauer, die vorausgehen. Sinnlosigkeit. Was soll das Leben noch? Was soll ich noch machen? Ich kann ja nichts. Ich bin vielleicht gescheitert. Oder eine tödliche Krankheit. Manchmal ist es auch so, dass Menschen den Selbstmord wählen, wenn sie sehr viel Schuld auf sich geladen haben. Schulden, finanzieller Art, aber vielleicht auch Schuld anderen Menschen gegenüber, dem Ehepartner, den Kindern, einem anderen Verkehrsteilnehmer und so weiter. Dass man so viel Schuld auf sich geladen hat, dass man eigentlich nicht mehr durchsieht. In diesem Fall ist es oft so, dass es eigentlich Hoffnung gäbe, wenn Menschen da wären. Wenn Menschen da wären, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht nur ignorieren. Wenn sein Selbstmord gelingt, belastet dieser Tod immer viele andere Menschen. Vor den Zug werfen, erhängen, erschießen, Gift ertrinken, Feuer, Alkohol, was immer du wählst, es gibt keine sichere Methode. Und es sind immer andere Leute, die dann, sag mal, aufräumen müssen. Aufräumen auch was juristisch, was am Papier, was an Dokumenten, weiß ich was. Und du hinterlässt immer Schmerz und Leiden. Da wäre es angebracht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich habe eine Stelle gefunden von Billy Graham, die hat mir gerade in das, ich habe das gelesen, habe gesagt, das muss ich euch sagen, weil das so entscheidend wichtig ist, auch im Umgang mit Menschen, die suizidgefährdet sind. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir das Evangelium durch unser Leben und unsere Lippen vermitteln, sagt Billy Graham mal in einer Predigt. Das heißt, unser Leben und alles, was wir sagen, soll davon Zeugnis sein, dass es ein Evangelium, dass es eine frohe Botschaft gibt. Und wenn wir nicht mehr davon reden und wenn unser Leben nicht mehr davon spricht, wer soll es diesen Menschen dann bringen? Es gibt zwei Dinge, die zusammenkommen. Das Evangelium ist das eine, das Gericht ist das andere. Und jetzt kommt es ganz stark darauf an, auf was wir wie gewichten. Und jetzt möchte ich euch mit einigen Bibelstellen einfach das deutlich machen. In Hebräer 9,27 steht, es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben und danach das Gericht. Und das ist in der pietistischen Denkmuster ganz stark da, dass wir aber das Gericht kommt. Also wir müssen bereit sein auf das Gericht. Und wir müssen in der letzten Sekunde des Lebens dürfen wir keine Fehler machen, weil sonst sind wir verloren. Und das stresst und das plagt uns. Und es ist alles auf diese letzte Sekunde ausgerichtet, dass wir da sauber dastehen, oder? Also, dass wir noch um Vergebung gebeten haben und dass alles erledigt ist und dass es richtig ist. Und das ist das pietistische Denkmuster, das davon ausgeht, es muss einfach etwas im Plus sein. Ich habe hier etwas aufgestellt. Ich hoffe, Silas kann das euch projizieren. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist ein Versuch. Sonst nehme ich es nach vorn. Geht's nicht? Ah, okay. Ich habe hier eine kleine Balkenwaage aufgestellt. Ich konnte die ganz günstig erwerben im Internet. Ich habe die gesehen, aber die will ich haben, weil die ist enorm gut, um einige Dinge aufzeigen zu können. Ja, das ist super, Silas. Das ist schon. Genau. Schön. Also mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Das ist schon gut. Ihr könnt sie nachher noch genauer anschauen, wenn ihr wollt. Ist ein Bijou, ist eine Goldwaage mit Milligramm und weiß ich was alles. Aber es ist die Waage unseres Lebens. Das heißt, wir haben oft eben den Eindruck, dass es wichtig ist, in dieser letzten Sekunde, in der wir dann am Leben sind, vielleicht, dass unsere schlechten Taten und unsere guten Taten so ausgewogen sind oder ein wenig mehr auf das Plus, oder? Schmeiße ich da noch, das sind 2x10 Gramm, schmeiße ich da noch 1 Gramm mehr zum, ja, jetzt müsste man das noch etwas mehr, ich zeige es schnell, da oben ist ganz leicht im Plus, oder? Und so sterben, dann schaffen wir es. Das ist pietistisches Denken. Römer 3,9-12 steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, da ist keiner, der Verstand hätte. Gehöre ich auch dazu, da ist keiner, der Verstand hätte. Da ist keiner, der Gott suchte. Alle sind vom Weg abgekommen, allesamt taugen nichts und keiner, der sich in Güte übte, keiner, auch nicht einer. Klar, hier spricht Paulus von den Menschen, die vom Weg abgewichen sind. Aber geschieht uns das nicht so im Alltag auch manchmal, dass wir uns eben unverständig benehmen oder dass wir Gott nicht suchen, Tag und Nacht? Und dem gegenüber steht etwas ganz Besonderes. Und ich habe da einige Stellen aufgeschrieben, weil sie mir alle wichtig sind. Die habt ihr übrigens auch in Keepit, könnt ihr nachschauen zu Hause. Für mich eine der ganz wichtigen Stellen ist 1. Johannes 1,9. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Was meint das? Wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist der springende Punkt, dann reinigt er uns von aller Untugend. Das heißt, wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, egal was in meinem Leben geschehen ist, wenn ich meine Sünden bekenne, das ist jetzt dieser, dann spielt es dieses schwere Stück da. Wenn ich da alles andere, alle meine Sünden in die andere Waagschale gegenüber dem, dass ich meine Sünden bekenne, ist alle meine Sünde, die ich tun könnte, Selbstmord, eigentlich unwichtig. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. In Römer 10, 8 steht folgendes Wort. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, das wir verkündigen. Das ist übrigens das, was wir sollten, das wir verkündigen sollten. Jeder von euch ist berufen, Verkündiger zu sein. Von was? Vom Evangelium? Von der frommen Botschaft. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkündigen. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Punkt. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vom Verderben bewahrt. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das gilt. Und das hat Gewicht im Neuen Testament. Und wir haben auch im Alten Testament immer und immer wieder Aussagen, die in diese Richtung gehen. Ich habe das ganz toll gefunden, den Psalm, den Stefan uns gelesen hat. Der spricht davon, dass es keine Verdammnis gibt. Im Hebräerbrief habe ich eine Stelle gefunden, die hat mich auch sehr berührt, weil gerade im Thema Suizid wir sehr oft dabei sind, eben etwas wegzuwerfen, das Gott uns eigentlich geschenkt hat. Ein Talent, eine Begabung, eine Berufung, eine Aufgabe, ein Geschenk, das er dir gibt, eben die, das Leben, mindestens das Leben. Die Fähigkeit zu lieben gehört auch dazu. Die Fähigkeit, mit anderen Menschen Gemeinschaft zu haben, gehört auch dazu. Und in Hebräer 10, 32 steht, gedenke aber der früheren Tage, an denen ihr, die ihr erleuchtet wurden, erduldet habt den großen Kampf des Leidens. Der Hebräerbrief schreibt davon, dass es eine Zeit des Leidens gab oder immer wieder geben wird, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Schauspiel für die Welt. Zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freude erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das und das Verheißen empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und er wird nicht lange ausbleiben. Und dann vielleicht noch Johannes 3,18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ich möchte zusammenfassen. Entscheidend in dieser Frage, wenn wir zurückgehen zu Petrus und Judas, ist, wo ist unser Vertrauen? Wo oder wie stark gewichtet die Gnade Gottes in meinem Leben? Wo bin ich bereit, mir meine Schwächen, auch meine Sünden, mir und Gott gegenüber einzugestehen, zu bekennen? Das ist eigentlich der große Unterschied. Und ich denke, wenn es Judas gelungen ist, auch in seinem Selbstmord drin, festzuhalten an den Gnadenaussagen aus dem Alten Testament und alles, was sie von Jesus Christus gehört haben, dann werden wir ihn im Himmel antreffen. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es sein, ohne dass ich Richter bin, könnte es sein, dass er verloren ist. Ich möchte euch Mut machen, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vor allem für die Menschen, die um euch herum sind und leben. Ich denke, dass viele Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, keine Hoffnung mehr haben. Und ihr eigentlich diese Hoffnung hättet, um sie ihnen weiterzugeben. Ich weiß aber auch, dass es Pastoren gibt, dass es Missionare gibt, dass es gläubige Menschen gibt, die irgendwo in ihrem Leben einfach nicht mehr weitersehen. Einfach nicht mehr mit ihrem Leben zurechtkommen. Die an sich selber leiden, so stark, dass sie keinen Ausweg mehr sehen. Und da glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass wir unsere Aufgabe zu verkündigen, die angenehme Zeit von Gott, dass wir die wahrnehmen. Ich habe versucht, euch das einigermaßen auch bildlich aufzuzeigen. Schmeißt euer Vertrauen in die eine Waagschale. Dann ist kein Gericht da. Ich möchte euch ermutigen, die Gnade Gottes, die er bereit hat, anzunehmen. Als Kind Gottes liebt er dich durch und durch. Und es gibt niemand, der dich verurteilen kann. Auch die Sünde nicht. Wenn du bereit bist, Ja zu sagen. Zu ihm. Zu glauben. Es braucht keine Taten. Es braucht das Ja zu sagen. Zur Gnade Gottes, das Evangelium anzunehmen. Und dann, wenn du es angenommen hast, denke ich, ist die Verkündigung etwas ganz Einfaches und Normales, weil ja Gott in uns und durch uns redet. Ich möchte, wenn jemand jetzt gerade eine Frage hat, die Möglichkeit geben, die zu stellen. Und sonst dann vielleicht am Kaffee. Ich weiß auch nicht alles, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe mich doch jetzt einige Zeit damit auseinandergesetzt. Und ich glaube auch, dass Gott zu uns spricht. Und vielleicht muss ich die Antwort dann auch auf den nächsten Gottesdienst verschieben, weil ich mich auch schlau machen muss. Aber vielleicht hat jemand eine Frage. Und sonst kommt einfach auf mich zu beim Kaffee. Ich glaube, in Jesus Christus ist unsere ganze Hoffnung. Amen.